Wir hören den für heute vorgeschlagenen Predigttext aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1. Ich lese ihn zunächst nach einer moderneren, verständlicheren Übersetzung und erkläre ihn dann anhand des Urtextes. Petrus schreibt: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns wiedergeboren und uns mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Sie gründet sich darauf, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und richtet sich auf das unvergängliche, unbefleckte und unverderbliche Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Und weil ihr an ihn glaubt, wird Gott euch durch seine Macht für die Rettung bewahren, die schon bereit liegt, um dann in der letzten Zeit offenbar zu werden. Deshalb jubelt ihr voller Freude, obwohl ihr jetzt für eine Weile den unterschiedlichsten Prüfungen ausgesetzt und traurig seid. Doch dadurch soll sich euer Glaube bewähren, und es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als das vergängliche Gold, das ja auch durch Feuer geprüft wird. Denn wenn Jesus Christus sich offenbart, wird auch die Echtheit eures Glaubens sichtbar werden und euch Lob, Ehre und Herrlichkeit einbringen. Ihn liebt ihr ja, obwohl ihr ihn noch nie gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obwohl ihr ihn auch jetzt nicht seht. Und jubelt in unsagbarer, von Herrlichkeit erfüllter Freude. So werdet ihr das Ziel eures Glaubens erreichen, eure Rettung. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, Ostern liegt hinter uns, ist jetzt eine Woche her. Der Osterschmuck steht vielleicht noch. Und wenn sie gut sind, sind auch noch einige Süßigkeiten übrig. Sonst noch was übrig? Das Fest ist jedenfalls vorbei. Und das Ereignis, das wir gefeiert haben, liegt schon fast 2000 Jahre zurück. Ostern liegt hinter uns. Und das verbindet uns mit den Christen, an die Petrus schreibt. Den Begriff Ostern kannten sie noch gar nicht, der kam später auf, kommt vermutlich aus dem Heidentum, hat etwas mit der Himmelsrichtung Osten zu tun. Aber das entscheidende Ereignis, die Kreuzigung und Auferstehung von Jesus, die lag schon einige Zeit zurück. Sie hatte auch in einem ganz anderen Land stattgefunden und Jesus selbst hatten sie nie gesehen, wie wir auch nicht. Und doch spürt man diesen Zeilen des Petrus ab. Ostern lag eben nicht nur hinter ihnen, sondern es war sozusagen in ihnen und lag in gewisser Weise vor ihnen. Ostern oder besser die Auferstehung von Jesus Christus war bei diesen Christen sozusagen mehr als allgegenwärtig, als ob Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichzeitig da wären. Die Auferweckung von Jesus als vergangenes Ereignis, das die Gegenwart bestimmt und die Zukunft ganz erfüllen wird. Wie ist das bei uns? Sind die Dinge, die die Bibel berichtet, einfach irgendwelche alten Geschichten oder Ereignisse, unabhängig und losgelöst von uns? Oder sind sie tief in uns verankert und bestimmen unsere Gegenwart und Zukunft? Hören wir noch einmal, was Petrus schreibt. Er beginnt zunächst mit dem Absender und Adressat und Anrede mit Gruß, wie damals üblich. Und dann kommt gleich, gelobt oder gepriesen oder gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. So sagt es der Urtext. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Klingt für unsere Ohren vielleicht etwas merkwürdig, weil Luther das nie so übersetzt hat, hier nicht, auch an anderen Stellen nicht. Denn hier steht tatsächlich, der Gott der Bibel ist auch der Gott von Jesus Christus. Der Gott, an den Jesus Christus glaubte und dem er sich ganz unterstellt hat. Es geht nicht um irgendeinen Gott. Es ist auch nicht alles derselbe Gott, was sich so nennt oder von Menschen so genannt wird. Sondern es geht um den Gott, den Jesus hatte, an den Jesus glaubte und der sein Vater war und ist. Es ist der Gott der Bibel, der Gott Israels. Und das ist unser Gott, wenn Jesus unser Herr ist. Wenn Jesus unser Herr ist, bei uns das Sagen hat, wenn er der ist, dem wir gehören und gehorchen, dann betrifft das, was Jesus betrifft, auch uns. Dann haben wir denselben Gott und er ist auch unser Vater im Himmel. Wir teilen dann mit Jesus denselben Glauben an denselben Gott. Wir vertrauen demselben Gott, dem Jesus vertraute. Und was ist über diesen Gott zu sagen? Zuallererst, dass er zu loben und zu preisen ist. Das entsprechende griechische Wort bedeutet auch segnen. Loben, preisen, segnen. Ganz wörtlich Gutes sagen. Von dem Gott der Bibel kann man nur Gutes sagen. Und das Erste, was uns bei ihm einfallen sollte, sollte der Lobpreis sein. Ein Jude wird das Wort Gott oder einen der Namen Gottes kaum aussprechen, ohne ihn mit einem wenigstens kurzen Lobpreis zu verbinden. Warum eigentlich wir nicht? Gott ist gut, der Inbegriff des Guten. Deshalb kann mit seinem Namen nur Lobpreis verbunden sein, weil man über ihn nur Gutes sagen kann. Und dann ist von seinem großen Erbarmen die Rede, von seiner umfassenden Barmherzigkeit. Damit begegnet er uns. Und so eine Begegnung kann nicht ohne Folgen bleiben. Von ihm geht so viel aus. So empfangen wir neues Leben. Ähnlich wie Jesus Christus bei seiner Auferstehung. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seinem großen Erbarmen wiedergeboren oder wiedergezeugt, von neuem gezeugt, von oben gezeugt hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, schreibt Petrus. Jesus ist auferstanden, wahrhaftig auferstanden. Das Wort Auferstehung beginnt im Griechischen mit der Vorsilbe Anna. Anna heißt hinauf, aufwärts, nach oben. Es kann auch eine Wiederholung, eine Neuauflage anzeigen. Anastasis, Auferstehung. Jesus ging nach oben, mit ihm ging es aufwärts, raus aus dem Grab, raus aus dem Tod, raus aus der scheinbaren Niederlage. Er ist wieder aufgestanden. Und das hat nun uns erreicht. Wir wurden Anna Genesas aufs Neue geboren, eigentlich aufs Neue gezeugt oder nach oben geboren, nach oben gezeugt, noch einmal wieder gezeugt. Wir haben eine Infusion von göttlichem Leben erhalten. Und das bewirkt etwas, was man nur als neue Geburt bezeichnen kann. Es beginnt etwas von vorn, wird neu, geht nun nach oben. Radikaler Neuanfang, so wie bei Jesus nach seinem Tod ein radikaler Neuanfang geschenkt wurde in der Auferstehung. Jesus ist auferstanden, wir wurden aufs Neue gezeugt oder geboren. Jesus ist wiedererstanden, wir wurden wiedergezeugt, wiedergeboren. Mit Jesus ging es aufwärts nach oben und mit uns auch. Bei Jesus war das schon ganz perfekt. Er bekam sofort seinen neuen, perfekten, ewigen Auferstehungsleib. Bei uns hat es nur begonnen. Ganz innen. In unserem Geist. Das Perfekte, die Vollendung, das Ewige steht noch aus. Aber es lebt schon in uns. Und deshalb sind wir wiedergezeugt oder wiedergeboren zu lebendiger Hoffnung. Diese Hoffnung ist doppelt lebendig und nicht tot zu kriegen. Sie lebt, weil Jesus auferstanden ist und nicht tot zu kriegen ist. Und sie lebt, weil wir durch Jesus das ewige Leben schon in uns haben. Nur der Körper kann sterben, um wieder auferweckt zu werden. Aber wir haben schon diese göttliche Infusion von neuem Leben erhalten. Und dieses göttliche Leben bleibt uns nicht nur erhalten, sondern wird sich immer mehr und am Ende überwältigend neu entfalten. Nämlich dann, wenn wir unser Erbe antreten. Und jetzt schreibt Petrus von einem Erbe, das auf uns wartet. Und er sagt, dieses Erbe ist unvergänglich, ohne Verfallsdatum. Es gibt da keinen Schwund, etwa durch Inflation. Er schreibt als Zweites, dieses Erbe ist unbefleckt, unbesudelt, ungetrübt, nicht durch irgendetwas beeinträchtigt oder unrein. Manchmal erbt man ja hier vielleicht etwas, wo es nicht so ganz mit rechten Dingen zuging. Man hat sich's erschlichen oder die Vorfahren haben des Erbes schon den Besitz auf nicht ganz redliche Weise an sich gebracht. Und so ein Erbe wird nicht zum Segen sein. Und dann wundert man sich vielleicht, weshalb man damit nicht so ganz glücklich ist. Das ist bei Gottes Erbe ganz anders. Da bekommen wir Anteil an dem, was Jesus gehört, rechtmäßig, was Jesus geerbt hat und wir sind Miterben. Und das bedeutet höchstes Glück. Das übersteigt alle unsere Vorstellungen. Und dieses Erbe ist drittens unverwelklich. Es wird nicht aufgerieben. Es kann nicht auseinanderfallen. Also mancher hat ja das Glück oder das Pech, ein Haus zu erben oder eine Villa oder ein ganzes Schloss. Und irgendwann wird dieses Ding baufällig oder verfällt und verursacht Kosten und Probleme, die man vielleicht nicht bezahlen und lösen kann. Das ist bei Gottes Erbe wieder ganz anders. Was Gott schenkt, bleibt immer neu wie am ersten Tag. Und dieses Erbe ist übrigens schon vorhanden. Es ist reserviert. Es wird gut aufbewahrt. So steht es hier. Gott hat ein Auge darauf, dass ihm nichts passiert. Er bewacht es und hegt es und pflegt es für uns in den Himmeln. Und auch wir werden bewacht, behütet, beschützt durch Gottes Kraft, die in unserem Glauben anwesend ist und wirkt. Wozu? Zum Heil oder zur Rettung, zur Befreiung, zur Erlösung, zur Seligkeit, heißt es im alten Lutherdeutsch. Das ist ein Zustand, in dem alles nur noch gut und gesund ist und sicher und glücklich. Und das steht schon bereit. Es muss nur noch sichtbar, nur noch offenbar werden, wenn der Vorhang sozusagen weggenommen wird in der letzten Zeit, lesen wir. Zukunftsmusik? Ja, aber das Vorspiel ist schon losgegangen. Und ihr jubelt in diesem Vorspiel sozusagen jetzt schon, wie bei einem Festkonzert, schreibt Petrus, zumindest an seine Leute. Man kann dieses Wort freuen oder jubeln gar nicht richtig ins Deutsche bringen. Ihr jubelt mit einer glänzenden, sich ergötzenden, übermäßigen, übersprudelnden Freude, so könnte man es vielleicht übersetzen. Ist das das wirkliche Leben eines Christen? Ja, aber noch etwas. Ihr freut euch darüber, überschwänglich jubelnd, die ihr jetzt für kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in vielfältigen Anfechtungen. Christen freuen sich und sind traurig. Beides. Und es darf beides sein. Sie haben neues Leben, aber das neue Leben wird getestet. Und diese Tests, diese Versuchungen, diese Erprobungen, diese Prüfungen gibt es in allen möglichen und unmöglichen Varianten. Vielfältig steht hier. Es können also körperliche Probleme und Angriffe sein, Krankheiten. Das können seelische Probleme und Angriffe sein, sind manchmal noch schlimmer. Das können geistliche Probleme und Angriffe sein, die können am schlimmsten sein, wer sowas erleben muss. Und die können einen mental fertig und traurig machen. Ja, steht hier. Christen müssen einiges und manchmal viel durchmachen. Und das macht sie traurig und das ist auch normal. Das ist auch normal. Was tröstet sie? Das Leid ist nur wenig und dauert nur kurz, jedenfalls im Vergleich zu dem vielen, was Gott schenkt und was ewig andauert. Das Leid ist nur jetzt und nur, wenn es sein muss, nicht für immer. Und es hat einen Zweck, steht hier. Der Glaube wird geläutert. Er soll sich bewähren, wie Gold im Feuerofen. Nur, dass der Glaube noch kostbarer ist, viel kostbarer. Selbst Gold vergeht, der Glaube nie. Und wenn schon Gold gereinigt werden muss, dann der Glaube erst recht, denn er soll ewig halten. Und dann nur noch Lob, Ehre und Herrlichkeit bringen, steht hier. Wir leben noch im Glauben. Das heißt, wir sehen nicht. Ihr habt Jesus nicht gesehen und seht ihn jetzt nicht, aber ihr liebt ihn und ihr glaubt an ihn. Und das bedeutet, jetzt kommt's wieder, jubelnde, tanzende, übersprudelnde, unaussprechliche Freude voller Herrlichkeit. Noch einmal benutzt Petrus dieses überschwängliche Wort, das man gar nicht übersetzen kann eigentlich. Wie kommt er dazu, dass er von Freude schreibt, dann Traurigkeit und wieder von Freude, dass er diese Traurigkeit so mit der Freude einrahmt, mit dieser überfließenden Freude? Ihr seid jetzt traurig in vielfältigen Anfechtungen, Prüfungen, Erprobungen. Ja. Es gibt ja immer mal wieder diese Aufforderung an Christen, doch bitteschön im Jetzt und Hier zu leben. Ich denke, das tun wir ganz von alleine. Dazu muss man gar nicht ständig aufgefordert werden. Die Welt sorgt schon dafür, dass wir immer mal wieder auf dem Boden landen. Nein, ein Christ lebt auch aus der Vergangenheit und aus der erwarteten Zukunft. Übrigens nicht nur ein Christ, das macht jeder Mensch. Also, vergangene Dinge prägen uns viel mehr, als uns oft bewusst ist und lieb sein kann. Und die erwartete Zukunft prägt uns ebenfalls, im positiven oder negativen Sinne. Sei es, dass wir zum Beispiel Überstunden machen und wie die Verrückten arbeiten, weil wir unbedingt ein neues Haus oder Auto haben wollen, uns drauf freuen und dann alle möglichen Nöte und Strapazen auf uns nehmen, dafür, für die Zukunft. Oder sei es, dass wir Schlimmes befürchten für die Zukunft und das wird dann auch unsere Gegenwart jetzt eintrüben. Christen sind Menschen, die aus dem wichtigsten Ereignis der Vergangenheit leben, aus der Auferstehung von Jesus Christus. Und Christen sind Menschen, die sich auf die herrlichste und unvergängliche Zukunft bei Gott vorbereiten und sich darauf freuen. Und so kommt Hoffnung aus der Vergangenheit und es kommt Hoffnung aus der Zukunft. Was einmal möglich war, ist ja immer wieder möglich. Wenn einer von den Toten auferstanden ist, können auch andere von den Toten auferstehen. Also es wird auch uns betreffen. Wir werden von den Toten erweckt werden, weil Jesus schon erweckt wurde und wir kommen nach. Und für die Zukunft liegen schon die herrlichsten Dinge bereit. Die sind schon vorhanden, sie sind bloß noch nicht sichtbar. Hoffnung aus der Vergangenheit von Jesus her und Hoffnung aus der Zukunft zu Jesus hin. Und das beides darf unsere Gegenwart bestimmen. Denn wir haben jetzt schon ein neues Leben, weil Gott uns neu gezeugt oder wiedergeboren hat. Das ist jedenfalls Christsein nach dem Neuen Testament. Ostern liegt so hinter uns, aber auch vor uns und darf jetzt und immer in uns sein. Dazu helfe uns Gott durch seinen Geist, der lebendig macht. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus, unserem Herrn. Wir beten. Gepriesen seist du, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus und unser Gott und Vater. Du bist das Leben. Von dir kommt alles Leben. In deiner Gegenwart kann nichts im Tod bleiben. Du machst neu lebendig durch deinen Geist. Gepriesen seist du, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus und unser Gott und Vater. Du hast deinen Sohn Jesus auferweckt. Und deine Toten werden leben, sie werden auferstehen. Es werden aufwachen und dich rühmen, die im Staub lagen. Gepriesen seist du, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus und unser Gott und Vater. Auch unsere Leiden und Versuchungen machen nicht ungültig, was dein Wort sagt. Bitte hilf und bewahre uns, dass wir uns im Glauben bewähren, dass wir ans Ziel gelangen und dich ehren. Besonders bitten wir für die, die um des Glaubens willen Verfolgung leiden und vom Tod bedroht sind. Lass sie im Glauben überwinden. Gepriesen seist du, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus und unser Gott und Vater. Dein Wort geht um die ganze Welt. So lass es reichliche Früchte bringen. Segne und bevollmächtige die Verkündigung deines Wortes auch bei uns, dass sie neues Leben hervorbringt und wachsen lässt. So bitten wir auch um Segen, Mut und Bewahrung für unseren Bischof. Gepriesen seist du, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, unser Gott und Vater. Du hast Macht über alles. Wir bitten für unsere Regierung um Weisheit, Einsicht und Gerechtigkeit. Lass sie dafür Sorge tragen, dass wir ein Leben führen können, das dich in jeder Hinsicht ehrt. Amen.